Herr Quarich, wie erklären Sie sich, dass die Menschheit sich so schwer damit tut, ihre wichtigste Lebensgrundlage, die Ozeane, zu schützen?
Naja, wie immer bei solchen Themen gibt es dafür nicht nur eine einzige Erklärung, wobei es mir als Philosophen dann doch am nächsten liegen würde, dieses drohende Sterben der Ozeane durch sowas wie eine kollektive Krankheit des Geistes zu erklären. Was ich damit meine ist, mir scheint, dass wir Menschen im 21. Jahrhundert etwas verloren haben, was der Philosoph Albert Schweitzer die Ehrfurcht vor dem Leben genannt hat. Nicht? Ich meine, wir alle wissen ja, dass das Leben im Meer entstanden ist. Wir wissen auch, dass die Ozeane am Ende des Tages die Garanten dafür sind, dass unsere Atmosphäre mit Sauerstoff versorgt wird und dass überhaupt das Leben auf Erden möglich ist. Aber obwohl wir das alles wissen, tun wir immer noch so, als seien die Ozeane, ja und mit ihnen eigentlich die gesamte Natur, nichts anderes als eine Ressource, die wir uneingeschränkt ausbeuten und nutzen können.
Aber das ist ja nicht neu, so war es doch schon immer. Die Anrainer der Küstenländer haben Fischerei betrieben und ihre Abwässer ins Meer geleitet. Liegt das Problem nicht einfach nur darin, dass wir insgesamt zu viele geworden sind?
Nein, klar, es macht natürlich einen Unterschied, ob wir jetzt 3 Milliarden sind, wie es noch in meiner Kindheit war, oder 8 Milliarden, die den Planeten bevölkern. Aber auf der anderen Seite ist ja mit der Zahl der Menschen irgendwie auch das Wissen über die Ökologie des Meeres gewachsen. Und so fehlt es ja auch nicht an guten Ideen, wie das Meer auf eine sinnvolle oder auch auf eine maßvolle Weise bewirtschaftet werden könnte. Ich möchte ein Beispiel dafür geben, das ich gerade gelesen habe. Also interessante Story, die pharmazeutische Industrie in China, die braucht irgendwie sehr viel von einem Stoff, den man Seepferdchenstaub nennt. Und davon haben irgendwann indonesische Fischer Wind bekommen. Die haben dann quasi alles an Seepferdchen abgefischt, was ihnen in die Netze ging. Und als sie dann keine Seepferdchen mehr gefunden haben, dann haben sie von den Gewinnen, die sie inzwischen erzielt haben, größere Boote gekauft und sind zu den Nachbarinseln gefahren, bis dann eines Tages eine Kanadierin kam und sie darüber aufgeklärt hat, dass diese Leute gerade dabei sind, ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Und seither gibt es jetzt eben so etwas wie Seepferdchenfarmen, die so arbeiten, dass immer genug neue Tiere reproduziert werden. Also was ich damit sagen will ist, Meeresschutz ist gar nicht so sehr eine Frage von Verboten oder Quoten, sondern oft eine Frage des Wissens und der Aufklärung.
Aber genau daran wird gerade gespart. Bei seiner Eröffnungsrede hat der französische Präsident Macron betont, wie wichtig die Wissenschaft für den Meeresschutz ist und die USA dafür kritisiert, dass die dortige Forschung drastisch zurückgefahren wird. Müssen wir Europäer da jetzt in die Lücke springen und umso mehr forschen?
Naja, Forschung ist auf jeden Fall immer richtig, denn ich glaube, es wird wirklich in Zukunft entscheidend darauf ankommen, diese komplexen Zusammenhänge zwischen dem Zustand der Meere und des Klimas zu verstehen. Aber wie ich schon mal am Anfang so gesagt habe, ja, ich meine, mehr Wissen alleine wird uns halt so lange nicht retten, wie wir nicht unsere grundsätzliche Denkweise ändern. Ich meine, Sie sprachen ja davon, dass die Menschen immer schon das Meer für ihre Zwecke genutzt haben. Klar, das ist so, aber wir sollten uns auch klar machen, dass das Meer für fast alle dieser früheren Kulturen doch so etwas wie ein heiliger Bereich war, der von Göttern beherrscht wurde. Ja? Also nicht einfach nur eine nutzbare Ressource wie jede andere auch. Nicht? Deswegen begegneten die Menschen in früheren Zeiten eben dem Meer doch auch, ich sag mal so, mit Scheu und Achtung. Ja, man dankte für die lebensspendenden Gaben und genau dafür haben wir eben heute den Sinn verloren. Das ist, glaube ich, das Drama. Ja, also wenn Sie mich so fragen, ich würde sagen, am Ende des Tages ist diese ökologische Krise der Gegenwart tatsächlich das Symptom eines ziemlich gravierenden religiösen Problems und das zu lösen wird die wichtigste Aufgabe der Zukunft sein.
Diese religiöse Scheu, wie Sie es nennen, vor dem Meer, könnte doch auch damit zu tun haben, dass das Meer dem Menschen unheimlich ist, da es sich hinter einer spiegelnden Oberfläche versteckt, sehr tief ist, unendliche Weiten. Könnte das nicht auch der Grund dafür sein, dass sich heute so viele Menschen so wenig um das Meer scheren, dass die Schäden und Probleme dem bloßen Auge gar nicht sichtbar sind?
Klar, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Also diese Denke aus den Augen, aus dem Sinn, die ist natürlich beängstigend weit verbreitet und gerade beim Meer findet sie auch häufig Anwendung, vor allen Dingen auch in der Müllentsorgung. Nicht? Also man denke mal nur an die Atommüllfässer, die auf dem Grund des Ärmelkanals lagern oder auch an die Zerstörung des Meeresbodens durch Schleppnetze. Das sieht natürlich niemand. Ja? Das entzieht sich unserer Wahrnehmung und folglich lässt es sich natürlich auch gut verstecken. Aber auch das ist wieder so eine Pathologie unserer spezifischen neuzeitlichen Denkweise, weil wir immer nur das für wahr halten, was offenkundig an der Oberfläche sichtbar wird. Ja? Weil ich wage wirklich zu behaupten, dass diese Haltung, dieses aus den Augen, aus dem Sinn uns über kurz oder lang umbringen wird, wenn wir nicht schleunigst wieder das Bewusstsein dafür zurückgewinnen, dass oft das Unsichtbare viel wichtiger ist als das Sichtbare.